Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Hallo an euch da draußen, willkommen zum SAZ Sport Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Vielleicht ist euch ja noch die Folge mit Jakob Schöffel aus dem April präsent. Da hatten wir ein besonderes Beispiel für eine junge Führungskraft in der Sportartikelbranche. Und genau dieses Thema, also junge Leute, die Verantwortung in einem mittelständischen Unternehmen tragen, also das muss jetzt nicht die höchste Ebene wie bei Jakob Schöffel sein, möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Viele von euch werden ihn schon kennen. Er ist super vernetzt in der Branche, hat, wie ich gesehen habe, über 1800 Follower bei LinkedIn. Er war bei Sport Förk, bei Babola, bei Head und zuletzt bei Keller Sports. Das bis zum Frühjahr 2023. Hat sich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater, Mentor, Coach mit dem Firmennamen New True Move. Also eine Vita in der Sportartikelbranche von über 25 Jahren. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, Markus Trute.
Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ich wieder mal im Podcast dabei bin und freue mich auf das Gespräch mit dir, lieber Florian.
Geht mir genauso. Ja, Markus, ich habe deine Vita in der Branche kurz erwähnt. Nach deinem Ende bei Keller Sports, das ja leider nicht freiwillig war, ja, der Online-Händler ist pleite gegangen, agiert jetzt aber wieder auf dem Markt unter schwedisch-dänischer Flagge, ja, finde ich auch sehr interessant. Da hättest du sicher ohne Probleme einen guten Job in der Industrie oder auch im Handel bekommen können. Ja, du hast dich aber selbstständig gemacht, bist Unternehmensberater, Mentor und Coach. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Warum eigentlich? Du gehörst da noch nicht zum alten Eisen, bist Ende 40 und hättest sicher noch sehr viel Power und Energie in eine Marke, ja auch in ein Handelsunternehmen reinstecken können.
Ja, sehr gute Frage. In der Tat, ich zähle mich noch nicht zum alten Eisen, wie auch immer man das heutzutage definiert. Das ist ja auch eine spannende Frage. Und ja, also für mich war es eigentlich, ja, eine, ich würde mal fast sagen, organische Weiterentwicklung aus den, sag ich mal, Stationen, die du jetzt selber auch nochmal zusammengefasst hast. Und mich hat immer dieselbe Frage bewegt, schon auch während meiner aktiven Station in den Unternehmen. Wie entwickeln sich Menschen weiter? Wie entsteht ein Team, das nicht nur ja, aus der Perspektive performt, sondern auch Energie hat? Und was macht eigentlich so eine Führungskultur aus? Und wie kann man die, sag ich mal, aktiv ja, in eine gewisse Richtung manövrieren? Und das jetzt für verschiedene Unternehmen dementsprechend umzusetzen, zu unterstützen, die Geschäftsführungen dabei zu unterstützen, Führungsteams zu enablen und zu empowern, das ist jetzt in dieser, sag ich mal, aus dieser Selbstständigkeit heraus sehr gut möglich und auf verschiedenen Ebenen möglich und ist für mich persönlich auch quasi, ja, ich würde es mal so sagen, ein Weiterentwicklungsschritt gewesen, der sich da gut angeboten hat.
Aber du hättest dir schon noch gut vorstellen können, noch bei irgendwie einer Marke anzuheuern oder in einem Handelsunternehmen, oder? Oder war das für dich gar nicht mehr so ein Thema?
Also es war für mich gar kein Thema, weil ich diesen Weg vor Augen hatte und habe und zu meinem Naturell auch sehr gut passt. Und von dem her hatte ich das erstmal nicht auf der Agenda. Ich würde es aber grundsätzlich, sag niemals nie, jetzt nicht per se ausschließen, weil es durchaus Komponenten geben kann und sag mal Konstellationen, wo es sehr gut passen könnte. Deswegen würde ich es jetzt nicht per se ausschließen. Aber erstmal war das gerade auch am Anfang überhaupt nicht auf der Agenda.
Alles klar. Ja, du hast das angedeutet, dein Spezialgebiet als Unternehmensberater ist Führung, Führungskräfte weiterzubilden, zu formen. Was fasziniert dich daran?
Was fasziniert mich daran? Also schon in meinen Tätigkeiten früher war das immer, sag ich mal, ein zentraler Kern, natürlich zwischen anderen, die ich sehr intensiv begleitet habe und die mich fasziniert haben, auch gerade jüngere Führungskräfte so zu entwickeln, dass sie bestmöglich in dieser Rolle wirken können und auch so ein Stück weit hier und da über, sag ich mal, so den Tellerrand hinaus gucken können, auch aus der Komfortzone so ein bisschen bewegt werden, um ihre Potenziale, die ich so sehe in diesen Menschen, dementsprechend weiterentwickeln können. Und da hatte ich schon immer eine sehr gute Ader dafür, diese Dinge zu erkennen und auch gerade junge Menschen zu identifizieren, die für diese Rolle sehr gut passen könnten. Und ja, das ist, sag ich mal, so ein Kern, der mich schon immer fasziniert hat. Natürlich neben vielen anderen Dingen auch, aber das hat mir schon immer Spaß gemacht.
Ah ja, okay. Hattest du eigentlich auch schon angehende weibliche Führungskräfte als Kunden?
Angehende, aus der Perspektive, wenn man jetzt die Mentoring-Rolle oder die Mentorenrolle sieht, ja, da sind durchaus auch weibliche Führungskräfte dabei. Und auch das immer sehr faszinierend aus der Perspektive, wie Frauen dann diese Rollen interpretieren und auch welche Stärken sie da besonders mit reinlegen können. Und das macht auch auf jeden Fall sehr viel Freude, das dann zu beobachten.
Sag mal, was sollte denn eigentlich eine Führungskraft, egal ob jung oder alt, ob männlich oder weiblich, in der heutigen Zeit so an Eigenschaften mitbringen?
Ja, da kann man natürlich aus verschiedensten Perspektiven drauf schauen. Im Kern ist es aus meiner Sichtweise heutzutage wahnsinnig wichtig, in Unsicherheit Orientierung geben zu können. Was bedeutet das? Es geht eigentlich nicht mehr nur darum, alles zu wissen oder zu kontrollieren, sondern auch darum, gerade mit Unerwartetem umgehen zu können. Also das erleben wir ja an allen Ecken und Enden, dass unerwartete Ereignisse uns ja in einer großen Regelmäßigkeit treffen, gerade aus der Führungsperspektive. Und da ist ein zentraler Punkt für mich der Umgang auch gerade mit Veränderungen und Widerstand in diesen Veränderungen, der da ganz normal und natürlich aufkommt, auch gerade in Organisationen mit Mitarbeitenden. Und ja, da ist Widerstand nicht das Problem aus meiner Sicht, sondern nur ein Signal. Und Führungskräfte und gerade auch junge Führungskräfte, die das erkennen, ja, entwickeln, würde ich mal sagen, eine ganz andere Qualität im Miteinander auch in solchen Organisationen. Und ja, solche Themen begleite ich dementsprechend auch, dass man da gut aufgestellt ist. Und ein spannender Punkt, mit dem ich mich jetzt schon sehr lange intensiv beschäftige, ist das Prinzip von Serendipity. Kurz umschrieben ist das die Fähigkeit, in ungeplantem Sinn und Möglichkeiten zu erkennen. Und das ist eine spannende Perspektive, mit denen man Führungskräfte besonders Werkzeuge an die Hand geben kann, um ja gut mit Überraschungen umgehen zu können und auch das Team bei unerwarteten Ereignissen gut mitnehmen zu können und durch Unsicherheiten zu steuern. Das würde ich sagen, ist mal so ein Paket. Ja, und dann ist klar, sind, sagen wir mal, generell die Soft Skills super wichtig, die man oft aber in der Praxis auch leider so ein bisschen vernachlässigt, auch bei dem, wie man Führungskräfte dabei trainiert, weil es ist alles ein Thema des Trainings auch. Es sind so Dinge wie Kommunikation, Selbstreflexion, Empathie, das sind wichtige Elemente. Und ja, schon lange nicht mehr einfach nur so ein Add-on, der irgendwie nett ist. Und ja, das würde ich mal so sagen, ist super wichtig. Und ja, gerade der Punkt der Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung ist ein ganz zentraler Kern, wo man Führungskräften sehr gut dabei auch unterstützen kann, um sich selber sehr gut kennenzulernen, um selber zu wissen, welche Stärken habe ich, was sind so meine Attribute, die ich voll mit einbringen kann, um daraus auch einen aus meiner Sicht der Kernkompetenzen der Empathie dementsprechend zu schulen und auszubauen.
Eine kurze Unterbrechung mit einem wichtigen Hinweis. Ich hoffe natürlich, dass ihr schon Bescheid wisst, was als großes Branchenevent am 24. September in Köln über die Bühne gehen wird. Genau, es ist der SPOKO, der SAZ Sportkongress. Tickets dafür gibt's unter event.sazsport.de/SPOKO. Der SPOKO 2025 soll nicht nur zum Treffpunkt längst bewährter Entscheider werden, sondern auch zur Bühne für junge Führungspersönlichkeiten aus Industrie und Handel. Und um diese Talente sichtbar zu machen, gezielt zu fördern, starten wir gemeinsam mit dem Markus Trute, den ihr jetzt gerade im Podcast hört, die sogenannte Next Gen Leadership Journey. Und zwar werden da 10 Talente von Markus 3 Monate lang begleitet über eine innovative Lernplattform, über Live-Sessions und auch mit persönlichem Sparring und Best-Practice-Austausch. Und dann wird es ein großes Finale geben. Das wird dann auf dem SPOKO ausgetragen. Und zwar holen wir da 3 Teilnehmende auf die Bühne, und zwar zum Panel Future Leadership in der Sportartikelbranche. Und diese Teilnehmenden berichten dann von ihren Erfahrungen in der Branche und von ihren Führungsprämissen. Und klar, moderiert wird das Panel dann von Markus Trute. Ja, wer kann sich bewerben? Ihr seid 20 bis 30 Jahre alt und eben in der entsprechenden Führungsposition. Ihr habt schon erste Führungserfahrungen gesammelt, zum Beispiel in einem Team mit 5 Personen, eben als Teamleiter, oder ihr seid Projektleiter. Und ihr könnt natürlich auch euch als Store-Manager bewerben. Das heißt, ihr seid für eine Filiale verantwortlich. Und klar, wichtig ist natürlich auch als Voraussetzung, ihr wollt euch aktiv weiterentwickeln. Schickt dafür ein kurzes Motivationsschreiben und erklärt, warum ihr dabei sein möchtet und was ihr so einen Führungsbezug habt. Schickt die Bewerbung an redsport@saz.de. Bewerbungsschluss ist Montag, der 30. Juni. Haut in die Tasten, wir freuen uns auf euch. Sag mal, bei dem, was eine Führungskraft in der heutigen Zeit mitbringen sollte, muss man da auch noch einen Unterschied machen zwischen jünger und älter, zwischen männlich und weiblich? Oder würdest du schon sagen, dass man das schon so vereinheitlichen kann?
Je nachdem, welche Führungsstile man dann auch in seinem Unternehmen favorisiert oder wie die Führungskräfte darauf blicken, ist es alles sehr situationsbedingt heutzutage, dass man aus den verschiedensten Perspektiven dementsprechend Wirkung erzeugen kann in so einem Team. Und Alter, Geschlecht sind aus meiner Perspektive nicht die entscheidenden Kriterien für dann auch eine Auswahl von Führungskräften, sondern jede Nuance hat seine Vor- und Nachteile vermeintlich. Und wenn man jetzt auf das Alter zu sprechen kommt, ist es so, dass gerade junge Menschen natürlich Attribute mitbringen, die ein Unternehmen sehr gut gebrauchen kann. Das ist gerade, wie geht man mit Veränderungen um, wie flexibel ist man, die Affinität zu Technologien und künstliche Intelligenz und all diese Themen. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt von erfahrenen Führungskräften spricht, ist da natürlich die Komponente der Erfahrung auch eine sehr wichtige, die für andere Themen sehr, sehr relevant ist und aus meiner Sicht die Mischung macht. Und darauf zu achten, dass man also eine gute Mischung in seinem Führungsteam hat zwischen, ich nenne es jetzt mal jung, alt, Frauen, Männer, das ist eigentlich dann ideal.
Wir hatten ja im Vorfeld schon auch so ein bisschen Austausch und da hast du mir verraten, dass du mit noch nicht mal 20 Jahren schon Verantwortung übernommen hast. Das fand ich echt spannend. Erzähl doch die Geschichte bitte auch mal den Leuten da draußen.
Ja, also das war ganz am Anfang. Da war ich beim Sport FÖRG und wollte eigentlich erst Sport studieren und habe mir das vor der praktischen Prüfung das Handgelenk angebrochen. Deswegen bin ich durch Zufall eigentlich bei Sport FÖRG gelandet in Augsburg und wurde da, sage ich mal, dann aus einer Aushilfstätigkeit dazu überredet, den Handelsfachwirt zu machen in diesem frühen Stadium. Und habe ich dann auch gemacht, weil das hat sich spannend angehört. Und hatte dann sehr schnell, und da bin ich heute Christoph Schmid und Wolfgang Vollmann immer noch dankbar dafür, dass sie in mir irgendwas gesehen haben und früh dann auch in solche Rollen mit reingeschmissen haben. Auf der einen Seite habe ich relativ früh mit einem Unternehmensberater damals zusammen, der mich da mit entwickelt hat und begleitet hat, Mitarbeiter geschult und trainiert für alle Themen, die, sage ich mal, so im Verkauf relevant sind. Und auf der anderen Seite auch die Führungsnachwuchskräfte. Und das war eine spannende Komponente. Und die zweite war, und das ist, sag ich mal, eins, was heute in der Praxis ja auch immer wieder der Fall ist, gerade als junge Führungskraft, war ich stellvertretender Abteilungsleiter. Und damals ging es darum, da wurden gerade die Öffnungszeiten verlängert, also ist schon länger her, auf 20 Uhr. Und meine Aufgabe war es dann auch, wenn der Abteilungsleiter nicht da war, dementsprechend gegen Ende zu 20 Uhr hin die Mitarbeiter abzubauen nach einer gewissen Logik, weil umso weniger Kunden im Geschäft waren, umso weniger Verkäufer ist natürlich auch gebraucht. Und da habe ich ganz am Anfang erlebt, deswegen das war sehr prägend und so geht es ja heute jungen Führungskräften vermeintlich auch hier und da dann dementsprechend. Wenn man in so eine Rolle sehr früh kommt, habe ich, glaube damals war 50, 55 Jahre alt, habe ich den Mitarbeitenden gesagt, also es wäre es gut, wenn du bitte dementsprechend auch nach Hause gehst, weil wir brauchen jetzt nur noch 2 Leute und das reicht. Und dann hat derjenige zu mir gesagt, naja, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. So, das ist natürlich eine spannende Aussage, die du als junge Führungskraft erstmal so ein bisschen Herzklopfen mit sich bringen lässt. Und das sind aber spannende Erfahrungen. Wie geht man damit um? Was antwortet man auch darauf, um trotzdem dann auch als junge Führungskraft gewappnet zu sein und ja, diesen Themen so ein gewisses Rüstzeug mitzugeben?
Ja, was hast du denn geantwortet?
Ja, das weiß ich auch noch relativ genau. Zum Glück ist mir das, sage ich mal, spontan so ein Stück weit eingefallen und da kommen wir wahrscheinlich auch zu einer Fähigkeit der Empathie, die sehr wichtig ist. Ich habe ihm versucht zu erklären, dass wir ihn die nächsten Tage noch viel wichtiger brauchen, wenn viel los ist und wenn er mit seiner Erfahrung und die Ruhe, die er da schon immer ausgestrahlt hat, wenn es richtig hektisch wird, dass das Gold wert ist und jetzt in der letzten Stunde, wo nicht so viel los ist, das eigentlich verschenkt wäre, wenn wir seine Zeit dafür verwenden. Ja, und das hat bei ihm durch diese, ja, ich würde mal sagen, wertschätzende Art und Weise, ihm das irgendwie näher zu bringen oder auch zu verargumentieren, hat er mich erstmal verdutzt angeschaut, aber ich habe gespürt, das hat irgendwas mit ihm gemacht und war dann auch einverstanden. Und ja, da würde ich mal so sagen, grundsätzlich sagen, das, was sich immer wieder auch zeigt, ist, dass Empathie wichtig ist, sehr wichtig ist und so ein Stück weit dann auch so ein bisschen Hierarchie schlägt aus der Perspektive, dass wenn man als auch gerade junge Führungskraft, ja, geht es nicht darum zu beweisen, ich habe jetzt hier eine hierarchische Position oder bin der Klügere oder der Bessere oder die Klügere, die Bessere, sondern es geht darum, Verbindungen zu schaffen auf Augenhöhe. Das habe ich sehr früh gelernt, dass das ein Teil des Erfolges als Führungskraft ist. Und ja, der gegenseitige Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen und diese wertschätzende Komponenten dann auch in solchen Situationen zu haben, durchaus zum Erfolg führen können.
Finde ich aber echt beeindruckend, Markus, dass du mit 19 Jahren wohlgemerkt schon so weit warst, das diesem Kollegen so mit auf den Weg zu geben und ihn auch damit zu bekommen. Also dann bist du ja quasi schon mit 19 Jahren eine Art Menschenfänger gewesen, oder?
Ja, das ist lustig, dass du dieses Wort verwendest. Also ich würde mich jetzt nicht als Menschenfänger in dem Sinne bezeichnen, aber das wurde mir schon immer, ja, sage ich mal, als Feedback gegeben durch eine sehr empathische Art und Fühler, dass ich mich sehr gut in andere Menschen hereinversetzen kann und sehr gut spüren kann, was geht jetzt bei denen im Kopf so rum und wie fühlen sie, wie denken sie vielleicht, und da mich dann sehr gut drauf einstellen kann und sehr oft dann da eine gute Perspektive drauf habe und weiß, was antwortet man oder wie packt man dann den Menschen auf der anderen Seite am besten. Und das war früher schon, wurde ich automatisch immer zum Klassensprecher gewählt, war Mannschaftsführer im Fußball und so weiter. Also irgendwie war das so in mir. Und ja, das hast du jetzt nett formuliert, Menschenfänger, wenn man es positiv bezeichnet, so ein bisschen wie Jürgen Klopp, dem das auch nachgesagt wird, will ich mich jetzt nicht mit vergleichen, das ist nochmal ganz was anderes. Aber ja, das ist aber eine Komponente, die wahnsinnig wichtig ist. Und da spielt Empathie eine große Rolle.
Mhm. Ich habe da auch mal so drüber nachgedacht. Und mir ist da so das Thema Autorität oder, wenn man es ganz negativ sehen wollen würde, Autoritätsproblem eingefallen. Jetzt nicht speziell auf dich bezogen, aber grundsätzlich. Jetzt stell dir einfach mal vor, du stehst da vor einem Kollegen oder auch vor einer Kollegin, die arbeiten schon so lange für das Unternehmen und sie arbeiten, keine Ahnung, seit 28 Jahren für das Unternehmen und du bist, keine Ahnung, 24. Ja, also da warst du noch gar nicht geboren, als die ins Unternehmen eingestiegen sind. Und jetzt stelle ich mir das schon extrem schwer vor, solche Leute dann auch mitzunehmen. Und es kann nämlich schon sein, dass du, wenn du gerade auf ein bisschen, ja, vielleicht auch konservativere Kollegen dann triffst, dass du da schon ein Autoritätsproblem bekommen kannst. Und ich finde es schon faszinierend, wie man dann in der Lage sein kann, sowas zu lösen. Kannst du da auch vielleicht jungen Führungskräften, die zuhören, da auch mal einen Tipp geben, wie die sich vielleicht auch mal mit störrischen Oldschool-Kollegen sozusagen auseinandersetzen können? Also ist die Empathie das große Stichwort?
Ja, auf der einen Seite ja. Und also ich habe mir auch viele blutige Nasen geholt. Also auch das gehört ja zu so einem Lernprozess dazu. Also das hat auch nicht immer alles funktioniert. Aber das war jetzt ein prägendes Beispiel, was ich so hatte, wo es gut funktioniert hat. Und Empathie ist das eine. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, gerade wenn man als junge Person als Führungskraft platziert wird, weil in einem da was gesehen wird und man die Fähigkeiten vermeintlich mitbringt und sehr gut ausbaufähig sind, dass natürlich auch, sag ich mal, das Framing, wie man so schön sagt, durch die Geschäftsführung dementsprechend gegeben wird, warum wir diese Person in eine Führungskraftposition hieven, die dort sehen. Und das ist auch eine wichtige Komponente, die jetzt erstmal mit der Führungskraft selber nichts zu tun hat. Da wird aber auch oft, ja, nicht gut genug aufgeklärt im Unternehmen und dadurch auch so ein Stück weit Rückhalt jungen Führungskräften gegeben, was natürlich auch wahnsinnig wichtig ist. Also das ist mit Sicherheit eine zweite Komponente. Und was man selber mitbringen sollte aus dieser Perspektive, ist aus meiner Sicht immer ein guter Ratgeber, ist sehr kommunikativ zu sein, sehr, sehr gut in andere Menschen hineinfühlen zu können und dadurch dann auch ja in der Art und Weise, wie man mit den anderen spricht, wertschätzend sein kann und weiß, wie man sie dementsprechend anpackt. Und das natürlich auch in der Kombination mit entweder Kollegen oder Kolleginnen im Unternehmen selber, wo man auch Sparring als wahnsinnig wichtiges Tool nutzen kann, gerade für Situationen, wo man das erste Mal drin ist oder in so kritischen Situationen, wie du sie gerade genannt hast, oder auch von außen, wofür wir ja dann auch so ein Stück da sind, Mentoren, Berater, je nachdem, wie du es nennst, oder auch Coaches, die Führungskräfte sehr gut begleiten können. Und ich habe heute Nachmittag hatte ich wieder ein Mentoring in einem großen Unternehmen, die ihre Führungskräfte bewusst begleiten lassen wollen. Und der lustigste Satz ist immer, wenn man dann diesen Führungskräften aus den Problemen, die sie so schildern, gewisse Tools mit an die Hand gibt, dass sie sagen, oh, das war jetzt aber einfach. Also das erlebt man immer wieder. Und der Schlüssel ist aber, ihnen dieses Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben, der auch in kniffligen Situationen hilfreich ist. Und das gehört sicherlich auch dazu, wenn man als Unternehmen junge Führungskräfte in diese Position bringt.
Aber man muss bereits als junge Führungskraft die Fähigkeit besitzen, mit Menschen auch unterschiedlich umgehen zu können. Ja, also ich persönlich halte übrigens auch in Fußballmannschaften, wo du natürlich einen Kader von 25, 28 Leuten hast, nichts davon, so eine gleiche Macherei zu betreiben. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass man mit jungen Spielern und mit alten Spielern unterschiedlich umgehen muss. Und das musst du ja als junge Führungskraft eigentlich genauso. Du musst mit deinesgleichen so umgehen und bei einer etwas älteren Personen, Ü40, Ü50, vielleicht auch ein bisschen anders. Oder siehst du das vielleicht gar nicht so?
Doch, im Kern sehe ich es auch so. Und trotzdem, und das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, sind natürlich gewisse Regeln wichtig, die einzuhalten sind von jedem, der in so einem Team dabei ist. Das ist in der Mannschaft ja genauso. Wir haben jetzt letztens, liest man wieder sehr viel über Hansi Flick, wo ich mir auch sehr viel Inspirationen schon mein ganzes Leben lang, sag ich mal, so ein bisschen rausziehe. Was machen Profis im Sport? Wie stellen die sich ein? Wie gehen sie mit Themen um? Auch die ganzen Biografien der Supertrainer gelesen habe. Und da ist auch immer wieder ein zentraler Part, wie jetzt auch bei Hansi Flick. Es gibt klare Regeln, die müssen von jedem eingehalten werden. Aber er trotzdem dann, und das ist das, was du beschreibst, situativ, und das ist aus meiner Sicht auch das Entscheidende, mit den jeweiligen unterschiedlichen Charakteren, egal jung, alt, aber es ist ja auch, jeder hat, sag ich mal, andere Prägungen, andere Wertesysteme, andere Muster, die in einem stecken. Wie gehe ich mit denen situativ unterschiedlich um? Und das ist sicherlich heutzutage ein sehr wichtiges Instrument, wenn man das gut kann und dabei auch begleitet wird, dass man das gut lernen kann.
Eine kurze Unterbrechung und dabei möchte ich euch gerne ein paar Zahlen aus unserer großen Sportartikelstudie DACH präsentieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr schon davon gehört habt. Der ein oder andere Hersteller, Händler oder auch Verband hat ja auch bereits gekauft, also setze ich das mal so voraus. Und zwar gibt es ein Kapitel, in dem uns die Konsumenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre bevorzugten Shoppingkanäle verraten, also bei Sportbekleidung, bei Sportschuhen und bei Sportausrüstung, eben über alle Segmente hinweg. Und dabei waren Mehrfachnennungen möglich. Wenn wir uns mal die Bekleidung herausgreifen, dann lässt sich Folgendes erkennen. Das klassische Sportfachgeschäft hat in allen drei Märkten den höchsten Anteil, das ist jetzt keine allzu große Überraschung, aber es sind schon Unterschiede zu erkennen, wie groß der Kuchen jeweils ist. In Österreich liegt der stationäre Anteil bei 71,1%. In der Schweiz bei 67% und in Deutschland bei nur 56,4%. Noch größer allerdings fallen die Unterschiede aus im Einkaufskanal Online-Plattform Marktplatz. Amazon hat es echt schwer in der Schweiz, also zumindest was Sportbekleidung anbelangt. Gerade mal 16,8% kaufen dort oder auf einer anderen Plattform. In Österreich sind es knapp 32% und tja, Deutschland liebt Marktplätze offenbar. Für 43,8% der Bundesbürger gehören Amazon und Co. zu den wichtigsten Einkaufskanälen. Wollt ihr mehr wissen, also wie die anderen Kanäle abschneiden, wie sich das bei Schuhen und Ausrüstung verhält, weitere spannende Ergebnisse zu Markenbedeutung und Einkaufserlebnissen im Online- und Offline-Handel, die wurden explizit von den Konsumenten bewertet, dann schreibt mir gerne eine Mail an bergener@saz.de. Ihr könnt das Studienexposé, also die Leseprobe, anfordern oder natürlich auch gleich die gesamte Studie kaufen. Das sind insgesamt über 100 Seiten, also sind echt Value for Money. Apropos Money, die Preise gibt's dann auf Anfrage. Danke für die Aufmerksamkeit und weiter geht's im Gespräch. Jetzt habe ich mich auch so gefragt, worin können eigentlich die Stärken einer jüngeren Führungskraft in den 20ern oder auch Anfang 30ern liegen im Vergleich zu einer älteren Ü40, Ü50? Was würdest du sagen? Ist das tatsächlich sogar, sind wir wieder beim Wort Empathie, können junge Menschen empathischer sein, als es vielleicht ältere sind, die so ein bisschen, ich habe das jetzt mal so ganz platt als Oldschool formuliert, die natürlich aus einer ganz anderen Generation kommen, mit Hierarchien und so ein bisschen autoritäreren Führungsstilen. Was würdest du sagen?
Also es ist nie schwarz und weiß. Und das Jung-Alt ist auch immer, sag ich mal, grundsätzlich und auch dieses Thema, die Generationen unter sich, wie geht man miteinander um und wer kann was besser oder schlechter, ist grundsätzlich aus meiner Sicht nicht zu verallgemeinern, weil es immer auf jeder Seite die Best Practices gibt, aber auch die, die es nicht so gut machen. Also von dem her würde ich es nicht zu sehr verallgemeinern. Aber was ich schon sehe, ist, wenn man es jetzt so ein bisschen in Schwarz und Weiß bringen will, dass junge Führungskräfte eine große Offenheit generell mitbringen, natürlich einen frischeren Blick, auch viel Energie, Tatendrang, auch wenn man den jüngeren Generationen oft irgendwie zuschreibt, naja, also die wollen gar nicht mehr so richtig, aber die, die wirklich motiviert sind, da sieht man das auf jeden Fall. Und was die jüngeren Generationen schon sehr stark auch mitbringen aus meiner Perspektive, sind so Dinge grundsätzlich in Frage stellen. Also wir kennen ja den Spruchwort, das haben wir schon immer so gemacht, das schreibt man dann eher den Älteren zu, dass sie das sagen und die Jungen das aber sehr stark auch immer wieder in Frage stellen und das ist enorm wertvoll. So, dann habe ich vorher schon mal kurz gesagt, sie sind oft natürlich auch viel näher an neuen Technologien dran, so oft, meistens, haben auch, würde ich mal sagen, weniger Angst vor Veränderungen, weil wenn wir jetzt auf die jüngeren Generationen schauen, für die ist das ganz normal gewesen, wie schnell sich jetzt die Welt dreht und verändert und wie schnell neue Technologien das Leben verändern und das von Haus aus dann so ein bisschen mehr mitgebracht haben. Trotzdem, wieder Vergleich zum Sport eigentlich, die Champions League hat meines Wissens noch keine Mannschaft gewonnen, die nur junge Wilde hatte und die offen sind und gewisse Dynamiken mitbringen, sondern am Ende auch da, die Mischung macht's aus meiner Perspektive. Und die Erfahrung, die gerade auch Ältere mitbringen, ist vor allem auch in schwierigen Phasen Gold wert. Also da geht's dann auch um Haltung, um Ruhe, um Krisenresistenz, die natürlich im Alter durch gewisse Erfahrungen deutlich mehr vorhanden sein können als bei Jüngeren. So, das würde ich mal sagen, ist so grundsätzlich, ja, aus meiner Perspektive, wie man draufschauen kann.
Ja, ich habe mich auch mal so gefragt und so ein bisschen überlegt, wenn ich so an das Thema autoritärer Führungsstil denke, ob ich mir einen Gen Zler, ne, so in den 20ern vorstellen könnte, mit einem autoritären Führungsstil. Also allein schon aus einer Generation heraus eher nicht vorstellbar. Was glaubst du?
Ja, das ist ja ein spannendes Thema. Grundsätzlich jetzt auch in diesem Fachbereich. Wie nehmen junge Menschen grundsätzlich Führung wahr und was brauchen sie für eine Führung? Und hier würde ich schon tendenziell sagen, so wie du es jetzt beschreibst, dass junge Führungskräfte mit einem sehr autoritären Führungsstil grundsätzlich nicht mehr so ihren Lieblingsweg sehen würden. So, trotzdem gibt es natürlich Unternehmen und gewisse Konstrukte, wo das vielleicht auch nötig ist, je nachdem, wie man das dann auch interpretiert. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass es für junge Menschen sehr wichtig ist, so eine gewisse Selbstverantwortung an den Tag legen zu dürfen und in gewissen Rahmen und gewissen Regeln, so wie ich es auch vorher gesagt habe, aber eine sehr hohe Autonomität haben, dementsprechend wirken zu können. Dazu müssen die Rahmenbedingungen auch so gesetzt sein, dass eine Rollenklarheit besteht, dass die Regeln klar sind und einige andere Themen, die dann in Unternehmen wichtig sind, zu denen man dann auch in dem Austausch sein kann, was ist da relevant und was kann noch verbessert werden. Und am Ende geht es dann darum, die richtige Führungskultur zu etablieren in einem Unternehmen, so dass es aber auch für alle Beteiligten passt und gerade auch für die Geschäftsführung authentisch rüberkommt.
Ja, jetzt ist es ja so, irgendwann muss jemand aus dieser Generation Z Verantwortung übernehmen, ne? Klar, aber es ist ja schon was anderes, das in jungen Jahren zu machen. Inwieweit würdest du denn jungen Leuten in der Sportartikelbranche überhaupt dazu raten, jetzt schon Führungskraft zu werden?
Also grundsätzlich ist es so, dass man sich erstmal sehr bewusst mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Gerade als junge, vermeintliche Führungskraft möchte ich diesen Weg gehen, weil es heute oder heutzutage ja auch grundsätzlich sehr gut möglich ist, in Fachbereichen sehr gut Karriere zu machen und man nicht automatisch immer über diesen Führungskräftestatus quasi in einer Logik wahrgenommen wird, erst jetzt bist du richtig was wert, wenn du so und so viel Mitarbeiter führst. Also von dem her kann man heute sich noch viel bewusster mit diesem Thema auseinandersetzen. Will ich das wirklich? Und wenn ich das verspüre, dass es mir Spaß macht, mit Menschen umzugehen, dass es mir Spaß macht, zu kommunizieren, dass es mir Spaß macht, Menschen weiterzuentwickeln, dann sind das aus meiner Sicht eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen, warum ich mich dazu entschließen könnte, diesen Weg einzuschlagen und dann dementsprechend auch eine Führungskraft zu werden. Und wir können jede Führungskraft gebrauchen, auch gerade in der Sportbranche logischerweise, die diesen Weg einschlagen möchte. Und du hast in der Anmoderation ja auch das Beispiel von der Familie Schöffel genannt. Klar, das sind auch extrem Beispiele, so früh im CEO-Bereich einzusteigen. Aber warum nicht? Also wenn ich das Skillset dazu habe, wenn ich gut begleitet werde, was ja in dem Fall auch passiert, ist das super.
Alles klar. Ja, dann vielen Dank für das interessante Gespräch, Markus. Wir freuen uns schon sehr auf deinen Auftritt beim Spoko als Moderator und zwar im Panel zum Thema junge Führungskräfte in der Sportartikelbranche und ja, dir natürlich weiterhin viel Erfolg beim Coaching.
Vielen Dank, Florian, hat mich sehr gefreut und bis demnächst einmal wieder.
Nochmal eine kurze Unterbrechung. Wir verschicken jede Woche einen Newsletter mit den SAZ-Jobs der Woche. Dort seht ihr eine Auswahl an Stellenanzeigen für die Sport- und Bike-Branche und könnt euch, solltet ihr eine neue Herausforderung suchen, dann dementsprechend bewerben über jobs.saz.de. Wenn ihr als Unternehmen, als Arbeitgeber da mal selbst stehen wollt, weil ihr eben sucht, und wer tut es nicht in der heutigen Zeit, dann meldet euch bei uns und wir machen euch ein gutes Angebot. Schreibt uns eine Mail an jobs@saz.de. Ansprechpartnerin ist Sabine Fockroth.
Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.